Ich hoffe, er zieht sich kein Feenkostüm an. Oh doch, oh Gott, oh Gott.
Wo ist denn jetzt dieses Bier, wenn man es mal braucht?
Oh, es glitzert. Es ist kein Feenkostüm, es ist nur ein glitzerndes Sakko.
Jetzt wird Ulf Penner kommentieren, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ulf, feel free.
Übrigens, ich kann hier mein halbes Gehalt immer in Bier investieren, nur weil du nie was holst.
Oh, da kommt er angesprintet.
Nee, aber heute habe ich mir irgendwas gezerrt und das nervt mich, weil Rückenschmerzen sind was für Menschen in deinem Alter.
Jugend, wie er ist, mit gesunden Knien, die ihm gegönnt sind, keine kaputten Bandscheiben.
Ja, aber kein Sport mehr machen ist keine Alternative, weil dann sehe ich aus wie du.
Richtig. Und ja. Wer will das schon? Das will ja nicht mal ich. Ich
bin abgelenkt. Vor allem, weil Automotor und Sport draufstehen.
Ja, meine Güte. Gehören halt auch irgendwie zu uns.
Und die ziehen wir halt so mit. Dein grandioses Star Wars-Shirt dazu, ja. Feierabend, Prost.
Tschüsschen. Döschen.
Feierabendrunde.
Was hast du denn für Sport gemacht?
Immer jeden Morgen Sport. Fitness.
Disco-Pumpen.
Ja, Disco-Pumpen, genau. Ich gehe noch so oft in die Disco.
Ja.
Ich glaube, mein letzter Disco-Besuch war vor Corona, aber das ist eine andere Geschichte als das, was wir hier besprechen.
Disco.
Nee, aber heute habe ich mir irgendwas gezerrt und das nervt mich, weil Rückenschmerzen sind was für Menschen in deinem Alter.
Korrekt.
Ja.
Liegt übrigens daran, dass Menschen in meinem Alter ja dann keinen Sport mehr machen.
Ja, aber kein Sport mehr machen ist keine Alternative, weil dann sehe ich aus wie du.
Richtig. Ja. Und wer will das schon? Das will ja nicht mal ich. So, du kleines Arschloch. Können wir dann mal bitte thematisch einsteigen?
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur wunderbaren Feierabendrunde.
Folge 8.
Folge 8. Ich wollte eben einleiten mit, es ist die so und so vierte Folge und dann wusste ich nicht, wie viele das waren.
8.
8. Ist das ein Jubiläum? Ja, ne?
Ich denke, für so ein wackeliges Kasper-Format, wie wir hier machen, ist jede Folge, die wir neu machen, ein Gewinn.
Stimmt. Naja, kein Gewinn für unseren Arbeitgeber, aber ein Gewinn für den Alkoholpegel
ja,
bei uns.
Ja, das auf jeden Fall.
Naja, heute trinken wir mal wieder richtiges Bier, weil die Tasse eine andere Funktion hat, aber da kommen wir später dazu.
Hat denn die anonyme Quelle, diese ominöse, denn Biergläser Seidel geschickt mit unserem Konterfei drauf?
Noch nicht, aber man muss sagen, die Quelle hatte noch nicht so viel Zeit. Also
auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt einfach hier unser Logo über die Mosersliesel vorstelle, das hat auch schon viel, da ist viel Liebe drin. Sehr schön, ich freue mich sehr.
Wir trinken die Mosersliesel.
Die Mosersliesel.
Wunderbar.
Mosersliesel.
Und wir quatschen wie immer über Motorräder, das müssen wir jetzt auch mal tun, Jens. Mhm. Und wie immer darfst du einleiten, was ist los in der Welt der Motorräder?
Ich fand mega geil, ein Patent eines Ovalkolbenmotors von Ferrari. Es hat jetzt natürlich mit Motorrad Ferrari relativ wenig zu tun.
Nicht so richtig viel.
Aber beim Ovalkolbenmotor, da könnte ja dem ein oder anderen Kenner und Schätzer von Motorentechnik ganz kurz das Herz aufgehen, weil es gab ja mal die Honda NRs.
Jawohl.
500er und 57er mit eben einem oval geformten Motor, Kolben. Und dieses Patent von Ferrari, das fand ich schon ziemlich interessant.
Mhm. Sieht das ähnlich aus wie das damals von Honda?
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Honda hat ja diesen NR-Motor damals gebaut, um, ich sag mal, welches sag ich mal? Ich glaube 78?
79.
Hat er diesen Doppelkolbenmotor gebaut, was ja der Ovalkolben eigentlich ist, um das Reglement ein bisschen zu bescheißen.
Ja, das ist geil. Die haben ja damals schon diese heutigen Ducati-Vibes gehabt. So, wir entwickeln mal einfach ums Reglement drumherum.
Genau. Und erlaubt war nur 4 Zylinder. Und Honda wollte aber unbedingt 4 Takter bauen. Und haben sie sich gedacht, okay, also wenn ich 4 Takter habe und dann brauche ich natürlich die doppelte Anzahl von Zylinder, um die gleichen Mengen an Drehmoment theoretisch rein rechnerisch auszubringen wie ein Zweitakter als 4 Zylinder. Ist ein bisschen kompliziert. Deswegen haben sie sich gedacht, machen wir einen richtig komplizierten Motor und nehmen einen ovalen Kolben, klatschen da unten gleich mal 2 Pleuel als Titan dran, setzen davon je 2 nebeneinander und bauen einen V-Motor draus. Also so gesehen.
Also es ist eigentlich ein V8, der ein V4 ist.
Eigentlich ist es ein mechanischen V8, der im Reglement ein V4 ist, weil natürlich auch jeder Halbkolben auch noch 4 Ventile hatte und jeder einen einzelnen Brennraum. Also da hat jetzt irgendwie wenn man sich so einen Zylinderkopf anguckt, das ist halt so ein langer Zylinderkopf mit 2 ovalen Brennraum Dächern, wo dann jeweils 8 Ventile drin sind.
Mhm.
Totaler Wahnsinn.
32 Ventil, 4 Zylinder.
Grandios,
ja.
Hat nicht funktioniert.
Hat nicht, aber die haben ja damals, also man muss ja überlegen, das war Ende 70er, beachtliche 115 PS aus diesem NR500-Motor rausbekommen. Ne?
Bei 17K, ja. Umdrehungen, aber ja. Hat gegen die Zweitakter trotzdem nicht gereicht.
Hat gegen die Zweitakter nicht gereicht und ab dann haben sie dann wieder Zweitakter gebaut, ne?
Ja.
Bis 1987, ja, 87.
Genau, für die Langstrecken-WM haben sie dann dieses.
Die NR57
genau.
Gebaut. Haben sie das ganz einfach nochmal gemacht.
Da haben sie es nochmal gemacht, nur viel geiler, weil ja. Damals waren sie leistungsmäßig deutlich überlegen.
Ja. 165.
Aber, genau, aber haben.
Nee, 157, oder?
Deutlich so mehr als der Rest.
Um 160 PS.
Und haben es aber nicht auf die Straße bekommen, weil ich glaube, der Motorhubs ging und dann hat sie FIM aber auch verboten.
Eigentlich war es das schnellste Motorrad bei diesem Le Mans 24-Stunden-Rennen. Ist aber ausgeschieden, weil eine Pleuelschraube sich gelöst hat.
Und da sind ja so viele Pleuelschrauben drin, in einem V4 mit 8 Pleuelen.
Ja.
Da kann ja das schon mal passieren. Und dann hat sich FIM Ovalkolben verboten.
Genau.
Und dann gab es noch die NR 91, 92, 300 Stück für
1000 Mack. Die Straßen NR 57. Ja. Machen wir den Klassiker der Woche doch einfach gleich mit.
Wir machen sind wir den gleich am Anfang. Ja, großartig.
Genau, die war 91 und 92 wurde sie gebaut. 300 Stück wurden produziert, hast du richtig gesagt. 100.000 Mark hat das Ding damals gekostet.
Ein Schnapper.
Schnapper. Hatte 115 PS. Hatte nicht.
Gar nicht mal so viel.
Gar nicht mal so viel. Damals war das aber viel, muss man sagen. Das war aus einem. Es war eine 57er.
Es war eine 57er?
Und das war schon okay, vielleicht. Das waren 15 PS mehr als die Konkurrenz, in Anführungszeichen damals. Also mit dem Preis hatte sie logischerweise keine Konkurrenz.
Ja.
Und die.
Aber sie war halt auch eigentlich bummschwer.
Sie war schwer, 244 ja. Kilo hat sie gewogen. Sie war eigentlich eher ein Touring-Motorrad von der Ergonomie her, aber so ein bisschen racy konstruiert, also viel Carbon, so eine Monocoque-Tank-Sitzkonstruktion.
Also alles, was richtig Spaß macht zu reparieren.
Alles, was richtig, ja, der Ovalkolben macht sowieso richtig Spaß zu reparieren wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Mechaniker gibt, die diese Schulung von Honda irgendwann mal gemacht haben, diese Ovalkolben-Schulung.
Wahrscheinlich hast du dir dann, das hat mir mal ein ganz alter Honda-Mechaniker erzählt, wahrscheinlich hast du, wenn du das Recht haben du solltest, so eine NR zu verkaufen, hast du wahrscheinlich gleich noch ein Werkstattkit für deine Werkstatt kaufen müssen für 200.000 ja. Mark, damit du das Werkzeug hast, um diesen Motor nicht zu reparieren, weil er ja, naja, ich ja. nehme an, es ja, werden ja. jetzt auch keine großen Laufleistungen auf diesen Fahrzeugen entstanden sein in den letzten 30 Jahren.
Nee, da kann man von ausgehen, also die werden auch versteigert viel mit wenig Laufleistung, also es gibt welche, die sind nie gelaufen, es gibt welche mit 5.000 Kilometern, die ja, die liegen dann alle so ja, zwischen 70 und 120.000 Euro heutzutage. Ganz interessant fand ich aber auch, dass die Honda-Leute haben ja nicht einfach den Rennmotor genommen und in ein Straßenmotorrad eingebaut.
Nee, das wäre für Honda viel zu einfach gewesen.
Genau, die haben sich nämlich überlegt, nee, das war ein 85 Grad V4, wir machen jetzt ein 90 Grad V4 mit dieser Ovalkolbentechnik. Also im Grunde haben die nochmal einen neuen Motor gebaut, wo man sich auch fragen kann, so, war es das wert? Aber 300 Stück, 100.000 Mark, hat ein bisschen Geld auch in die Kassen gespült.
Ja, aber nee.
Nee?
Ja, nee. Apropos nee. Geld in die Kassen spülen, wem spülen wir denn diesen Kolben in die Kasse?
Echt, ich wollte gerade die Kolbenüberleitung machen, vom Ovalkolben zum Speedrun.
Oh, dann hab ich dir das versaut. Entschuldige, ja, bitte, mach doch bitte die Kolbenüberleitung.
Wo wir gerade von interessanten Kolben sprechen.
Oh, Fabian, wir hatten doch was.
Ja, ich erinnere mich. Wir hatten da doch was. Neben dir steht der ja. Speed Triple RS Kolben, den es als ja Presse.
Der Portimao Pisten.
Genau, Portimao Pisten, den es als Pressegeschenk bei der Speed Triple Präsentation gab, den ich großzügigerweise hier zur Versteigerung, nicht Versteigerung, sondern zur Verlosung angeboten habe.
Also wenn es einen Nobelpreis dafür gäbe, für Menschlichkeit.
Ja, Nobelpreis für Menschlichkeit.
Ja, hiermit so. Du nominiert. Da ist er.
Das wäre okay. Das ist der Speedtriebekolben mit dem falsch eingravierten Portimao.
Ist es wirklich falsch?
Naja, also ich habe das Layout noch nicht gesehen und ich habe jetzt auch noch mal die Strecke mir angeguckt. Also man müsste sich wirklich Mühe geben, um diesen Haken irgendwie in die Streckenführung
oder reinzubringen. Oder ist da irgendwo so eine, vielleicht war da mal eine Schikane früher. Aber erfahrungsgemäß werden Rennstrecken heutzutage mit Schikanen ja verlangsamt und nicht mit einer Parabolika-Ansatz verschnellert. Anderes Thema.
Anderes Thema.
Was haben wir denn jetzt hier? Hat denn jemand die richtige Antwort gehabt, wie dieser Kolben eingebaut wird, ohne den Pfeil?
Naja, du kannst es ja mal die richtige Antwort geben und dann gucken wir mal, ob es Leute gab, die das beantworten konnten.
Also, es ist ja eindeutig, dass wir hier an diesem Kolben, wir reden über ein Vierventil-Zylinderkopf und das sind die beiden Taschen für die Einlassventile und das sind die beiden Taschen für die Auslassventile.
Jawohl.
Und in diesem Falle sind die Einlassventile, also nicht nur in diesem Fall, in den meisten Fällen sind die Einlassventile größer. Entsprechend gehört dieser Kolben in Fahrtrichtung da. Ne? Hier ist Auslass, hier ist Einlass. Und
Und die Kleinen müssen also nach vorne.
Die Kleinen müssen nach vorne, weil
der Auslass vorne ist.
Ja, aber warum sind die dann kleiner, wenn die kann man auch größere einbauen? Nur warum sind die Auslassventile meist kleiner als die Einlassventile?
Jetzt erkläre.
Gasgeschwindigkeit.
Mhm.
Weil hier natürlich das Abgas mit einer höheren Geschwindigkeit entweicht und dadurch natürlich einen kleinen Unterdruck erzeugt, was bei entsprechender Ventilüberschneidung zur besseren Füllung durch die großen Einlassventile positiv beiträgt, weil hier ist die Gasgeschwindigkeit aufgrund der Größe des Durchschnitts ja normalerweise reduziert. Jetzt wird Ulf Penner kommentieren, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ulf, feel free.
Ist Ulf Penner ein ausgedachter Name?
Nein, der ist ein sehr geiler Motortuner aus Bremen, glaube ich, der wirklich, wirklich Ahnung von der Materie hat, der das wirklich kann, der Motoren wirklich auseinandernehmen kann und sagen, deswegen ist der nicht geil oder deswegen ist der geil. Also Ulf Penner ist ein, wenn jemand Ahnung von Motoren in Deutschland hat, dann ist Ulf einer von zwei. Der andere ist Dieter Briese.
Es gibt schon durchaus noch ein paar mehr.
Und es gibt durchaus noch ein paar mehr. Aber ja, das sind die beiden. Das sind
meine, schon noch ein paar aufzählen.
Das sind meine Motoren-Heroes.
Das sind deine Motoren-Heroes. Okay, ja. Von Jens Motoren-Heroes gehen wir jetzt zur großen Ziehung des Gewinners. Ich habe nämlich in Vorbereitung unsere wunderbare Feierabendrundentasse zum Feierabendrunden-Lostopf umfunktioniert und habe alle Leute, die diese Antwort geben konnten, hier rein.
Darf ich die Losfee sein?
Du darfst jetzt die Losfee sein.
Moment, das machen wir besser.
Für alle, die jetzt gerade nicht zusehen, ich halte eine Tasse in der Hand mit Papierschnipseln.
Und ich laufe aus
dem Bild. Und Jens läuft aus dem Bild. Und ich hoffe, er zieht sich kein Feenkostüm an. Oh doch, oh Gott. Ja, ich unterhalte die Menschen weiter. Oh, es glitzert. Es ist glitzert, kein Feenkostüm, es ist nur ein glitzerndes Sakko.
Es ist nur ein glitzerndes Sakko mit Pailletten.
So, Losfee, ist dein Mikro wieder am Start?
Mein Mikro ist voll am Start.
So, du darfst jetzt hier reingreifen.
Sie ist da jetzt der Klarname drauf oder der YouTube-Name?
Da ist der YouTube-Name
drauf. Der YouTube-Name drauf.
Es ging ja um die Kommentare.
Das sind nicht viele.
Na, ich so knapp 20 sind es.
20?
Oh, da ist er. So, und der glückliche Gewinner des Speed-Triple-Kolbens heißt
Random German Bread. Zufallsdeutschbrot.
Wirklich?
Ja.
Ja, also wunderbar.
Ich lese als keinen Scheiß vor. Random German Bread.
So.
Herzlichen Glückwunsch. Der Kolben ist deiner. Brauchst noch zwei und einen Motor und kannst Motorrad fahren.
Ja, und den Rest vom Motorrad brauchst du auch noch. Aber damit du diesen Kolben auch von uns zugeschickt bekommst, wirst du jetzt deine Adresse nicht bei YouTube veröffentlichen müssen, sondern du schreibst eine Mail an leserbriefe@motorradonline.de. Mit deiner Adresse, mit deinem richtigen Namen und bitte auch mit deinem YouTube-Namen dazu. Und dann wirst du von uns diesen wunderbaren Kolben zugeschickt bekommen. Und wenn jetzt irgendeinem Spaßvogel einfällt, diese Mail zu schreiben, obwohl er nicht random
German Bread
ist,
gibt's auch die
und
Nuss.
Wir mehrere Mails bekommen, dann müssen wir uns was überlegen. Dann stehe ich irgendwie am Abgrund. Dann weiß ich auch
dann
nicht.
Hast du es verkackt.
Ja.
So.
Gut, haben wir das erledigt. Der Feierabendrunden-Lostopf kommt wieder ans Ende. Ich trinke noch ein bisschen Bier und du machst Community-Management, oder?
Apropos Community, wie geht's in der Community? Das war meine gute Überleitung.
Mhm. Ach so, das weißt du gar nicht.
Nee.
Das war jetzt eine Frage an mich.
Ja.
Der Community geht's grandios. Wir kriegen ziemlich wenig Hass.
Ist wahr,
was auf der einen Seite, das ist auf der einen Seite ja gut.
Ja.
Auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil Hasskommentare pushen ja so Algorithmen. Und dann würden wir theoretisch mehr ausgespielt werden, wenn wir ein bisschen mehr Hass generieren würden. Aber da habe ich eigentlich auch gar keine Lust drauf.
Du möchtest jetzt aber nicht suggerieren, dass da jetzt Leute einfach entgegen ihrer wahren Liebe zu uns ein bisschen Hass in die Kommentare reinstreuen? Das soll ja nur nicht der Auftrag sein.
Nicht? Ich fände das ganz witzig.
Oder vielleicht doch.
Ja. Ja, also es gibt ja so Menschen, die schaffen.
Wir werden wahrscheinlich Hasskommentare vom echten Random German Brett kriegen. Ja. Wenn jetzt 78 Mails, die sich als Fake Random German, das ist auch ein geiler YouTube-Name, Fake Random German Brett. Das wäre das Update dann.
Fände ich
also
witzig.
Also denen geht's gut.
Denen geht's gut.
Cool.
Denen geht's gut und ich denke, die könnten aber alle noch ein bisschen mehr kommentieren und sie könnten alle noch ein bisschen mehr auf Spotify uns anhören und bewerten.
Ja.
Das würde mir theoretisch gefallen. Und ansonsten dürfen sie auch immer gerne ganz viele Fragen stellen. Und
die wir nicht beantworten.
Die wir nicht, na, ja. Also, ich glaube, wir haben bislang alle so wichtigen Fragen, die wir bekommen, ja.
Du kümmerst dich ja um die Kommentare. Du bist ja die Community-Fee.
Nee, für die Community haben wir ja den Alex. Der kümmert sich darum. Aber sie werden mir dann zugetragen.
Du bist schon abgelenkt, ne?
Und ich bin abgelenkt. Vor allem
weil Automotor
und Sport draufsteht.
Ja, meine Güte. Können halt auch irgendwie zu uns.
Und dann die ziehen wieder dein halt so grandioses mit. Star Wars-Shirt dazu, ja.
Ja.
Nö, Community würde ich damit als abgeschlossen betrachten.
Wunderbärchen.
Wir mögen unsere Community.
Und sie uns auch.
Das hoffe ich.
Ja.
Und ich bin ein bisschen überrascht, dass du gar nicht mehr so, sag mal, negativ wahrgenommen wirst.
Ist wahr.
Mhm. Du kriegst
dann werde ich ja heute mal wirklich alles tun müssen, damit sich das wieder dreht.
Bitte, gib's mir.
BMW, es gibt mal wieder Probleme mit der 1300 GS.
Wir hassen BMW.
Immer drauf, auf die am Boden liegen. Ja.
Wir hassen BMW nicht.
Nee.
Die anderen Hersteller auch nicht.
Nein. Ja, aber trotzdem gibt's Probleme.
Die Probleme erzählen.
Die Bremse sifft. Mal wieder. Wobei ich da echt unsicher bin.
Mal wieder?
Ja, die 1250er, die Hayes-Bremsen, die sie da mal eingebaut hatten, die haben auch angefangen zu siffen, wenn die Dinger länger gestanden sind.
Ja.
Und jetzt die neue Bremse sifft auch. Allerdings, das sind ja die Sättel von Brembo. Aber wohl aktuell auch nur, wobei das ich gleich relativiere, die sogenannte Sportbremse.
Okay.
Die ja Teil des Dynamikpakets ist, was irgendwie gefühlt ja alle irgendwie nehmen, weil da ist ja das große ESA drin. Der Quickshifter und
Fahrwerk.
Der Fahrmodus Pro und eben die Sportbremse.
Mhm.
Und da die meisten eben genau dieses Paket wählen. Und 98% haben uns raussuchen lassen von BMW, 98% aller GS sind mit dem Dynamikpaket bestellt worden. Also haben die 98% der Leute haben diese Sportbremse.
Mhm. SPOCHT übrigens.
Sport.
Mhm.
Und genau, die sifft ein bisschen jetzt nach dem langen Stehen und ja, jetzt mal gucken, was passiert.
Und das ist ja ein Brembo-Problem dann eigentlich, oder?
Ich bin unsicher, weil es gab es bei den Hayes-Bremsen, es gab es bei den Brembo-Bremsen. Mhm. Ich habe jetzt kurz überlegt, also es kann jetzt nicht sein, dass BMW jetzt aus Versehen da jetzt genau die beiden Chargen irgendwie bestellt hat, die anfangen zu siffen. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht am Bremssystem selbst von BMW liegt, dass das begünstigt.
Das würde mich wundern, weil das sind ja Zuliefererteile alles, also das ist ja.
Ja, aber das Konglomerat an Teilen, vielleicht ist da ja irgendwo im ABS irgendwie was drin, was so
also
die Druckverhältnisse bei langer Standzeit, ja.
Da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir diese Kombination auch in anderen Motorrädern finden.
Wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, diese Brembos sind ja jetzt auch dann keine Brembos, die jetzt ich an einem normalen Motorrad finde. Oder das sind jetzt keine Brembos von der Stange oder aus dem ganz normalen OE-Segment.
Das sind ja auch wieder spezielle,
genau wie die Hayes das ja auch waren. Und vielleicht liegt da der Hund ein bisschen begraben. Vielleicht ist es aber auch nur, weil die deutsche Motorradwelt so empfindlich ist, was BMW angeht und das im Prinzip viele Motorräder nach dem Winter haben. Nur es merkt vielleicht keiner oder macht halt kurz einen Bremsenreiniger drüber und pumpst zweimal. Dann ist ja wieder Druck auf dem System und dann dichtet sich der Scheiß ja normalerweise wieder ab. Und dann ist es gut. Vielleicht sind wir einfach nur zu empfindlich, weil wir natürlich, weil es natürlich BMW ist, der einzige deutsche Motorradhersteller.
Ich finde das eh so witzig. Es ist wirklich teilweise lustig, wie BMW einfach nur durch die Existenz die Leute in zwei Lager versammelt, die sich daran streiten, so entweder BMW ist das Geilste oder BMW gewinnt die Tests immer nur, weil sie wie bezahlen und BMW ist eigentlich scheiße.
Ja.
Und das ist, also allein diese Existenz von BMW scheint da irgendwie so die Motorradwelt zu teilen. Ich verstehe das gar nicht, aber ja, da stürzen sich natürlich die Menschen dann drauf, wenn da wieder irgendwas ist.
Wobei ich natürlich auch mal gerne, aber das ist natürlich auch wieder so eine innerdeutsche Sicht, weißt du? Es ist der einzige deutsche Motorradhersteller.
Ja.
Stimmt. Und
ja, wenn da wir jetzt mal von richtigen Motorrädern sprechen, ja.
Ja, vielleicht ist da dann natürlich auch die Empfindlichkeit und natürlich auch die Aufnahmebereitschaft von Neuigkeiten, egal welcher Art, natürlich deutlich höher als jetzt in Italien, wo BMW natürlich nur BMW ist und nicht das BMW, nicht wie bei Ducati wäre. Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie jetzt genau so eine Situation abliefe in Italien, wenn das bei einer Ducati passierte, die ja auch hier und da mal mit einer Brembo ausgestattet ist. Das weiß ich ja nicht, wie da jetzt so die Rezeption von den Leuten ist, in den Ländern, wo die Motorräder hergestellt werden.
Ja, wäre mal eine interessante Frage. Können wir vielleicht die internationalen Kollegen mal so ein bisschen aushorchen.
Demnächst. Bei der nächsten Präsentation auf Lustreise, wo du hingehst, wo gehst du denn hin das nächste Mal?
Ich bin wieder unterwegs. Ich werde wieder in Portimao sein. Aber ich sage noch nicht, warum. Ja. nee, ich bin nächste Woche.
Darfst du es gar nicht sagen?
Darfst gar nicht sagen, nee. Das ist vielleicht, um die Zuhörer mal abzuholen, es ist ja so, bei diesen Presseveranstaltungen ist es oft so, dass es Embargos, ist das der Plural?
Der deutsche Plural, ja.
Embargoren, es gibt Embargoren, das bedeutet, es gibt Veranstaltungen, die besucht man und dann gibt es einen Punkt, ab dem man über dieses Event sprechen darf oder das da vorgestellte, genau, das dort vorgestellte zeigen darf. Und dieser Punkt ist in dem Fall noch nicht erreicht. Ich kann nur sagen, dass ich in Portimao sein werde.
Ist aber jetzt auch so ein Effekt, glaube ich, gefühlt erst so der letzten 2 Jahre, ne? Also normal warst du ja gewöhnt, die Neuigkeiten, ja. Die News tatsächlich, da war ein Embargo drauf, Unternehmen hat die Neuheit kommuniziert. Ne? Das war der erste Step. Und jetzt hat es ja vor 2 Jahren so angefangen, ich glaube, Ducati waren so mit die Ersten, die dann auch quasi ein Embargo auf die Präsentation des Fahrens, also wo das Ding ja schon lange bekannt ist, draufgegeben haben. Ja. Allerdings nicht aufgrund von Informationsschutz oder Kommunikationshoheit, sondern vordergründig, damit alle die gleichen Chancen haben.
Ja, Chancengleichheit und natürlich steuert man da auch dann
die KPIs.
Ja, genau.
Dann hast du natürlich nicht viele Peaks, sondern hast einen Maximalpeak und dann viel Grundrauschen.
Ja.
Ja. Ich würde es auch so machen, auch wenn es natürlich mega nervig ist. Auf der anderen Seite kannst du natürlich, und in dem Fall gehst du ja dann auch als Content Creator hin, natürlich deutlich sauberer Inhalte abliefern, die einfach nicht, so wie man es ja auch früher ganz gerne mal gemacht hat, so schnöbel die Bab mal ganz schnell irgendwas in die Story reingeplappert, weil man ganz dringend in die Kommunikationshoheit rein wollte, um der Schnellste zu sein. Das ist natürlich auch weggenommen. Das heißt,
du hast Zeit, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren.
Und kannst die noch kuratieren. Was natürlich eigentlich für beide Seiten ein Win-Win ist. Das jetzt mal so überraschend weise für mich gefühlt darzulegen. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen beeindruckt von mir. Können wir jetzt ganz kurz was anderes reden?
Ja, also das, was du gesagt hast, steht im krassen Gegensatz zu dem, wie du gerade aussiehst, muss ich sagen.
Und auch sonst bin.
Also dieses Paillettensakko macht mich.
Ich bin tatsächlich überrascht, dass es mir so mehr oder weniger nahtlos gepasst hat.
Ja, ich bin aber auch gespannt, wie du danach wieder rauskommst.
Ja.
Oder halt nicht.
Was haben wir denn noch?
Was haben wir noch?
Den haben wir verlost. Wir haben den über die haben NR gequatscht.
Ja.
Wir haben über den Ovalkolbenmotor gequatscht. Wir haben über mal wieder BMW und Rückrufe und die GS und das Leben als GS-Fahrer gequatscht.
Ja, ich habe noch ein paar Themen auf der Liste. Also ich könnte dir noch durchaus was anbieten.
Ja.
Ich wollte eben eigentlich beim Community-Management darauf kommen, weil die Community hat uns ja nicht nur Fragen geschickt, sondern die schicken uns ja auch schönerweise oft mal ihre Parkplatzschätzchen,
ja,
was auf
richtig,
dem Parkplatz
damit,
steht.
Diese Büchse haben wir aufgemacht, gell?
So, und der kleine Bruder der Parkplatzschätzchen ist natürlich der Traummotorradbereich, weil Traummotorräder stehen ja auch öfter mal auf dem Parkplatz, zumindest wenn es jetzt nicht irgendwie so ganz abgespacede Sachen sind.
Wie eine RC30 oder eine NR57.
Genau.
Beides Hondas.
Ja, so. Und jetzt gibt es ja so erschwingliche Traummotorräder.
Ja, aktuelle?
Kannst du dir
oder die ich mal hatte, die heute erschwinglich sind, die früher unerschwinglich waren.
Ja, weiß ich nicht. Machen wir es doch so. Was waren denn früher deine Traummotorräder, die du dir heute vielleicht leisten könntest?
Also, als ich Führerschein machte, also Ende der 90er, da war natürlich bei mir ganz groß in diesem Haben-Muss Suchfilter die erste Phaser, die 600, die Stupsnase.
Mhm.
Die fand ich damals mega geil. Und sie hat heute noch so ihren Zug auf mich. Also wenn ich sie dann ab und zu mal irgendwo entdecke, oder man sieht sie ja dann meistens leider in relativ durchgerocktem Zustand irgendwo stehen. Gerne in dieser goldenen, gold-schwarz Zweifarblackierung, die es da mal gab. Also wie gesagt,
ich habe die irgendwie in Blau vor Augen.
Die gibt auch in Blau oder in Schwarz, you name it. Und man sieht sie, und da hat sie schon so ihre Anziehungskraft auf mich.
Ja, immer noch.
Traum. Immer noch irgendwie. Ja, sie war, also ich fand die mega cool. Optik, dann natürlich, vor allem, wenn man mal sieht, von was Yamaha damals kam. Ne? Das, was davor war, war ja die XJ600. Also im Prinzip das Langweiligste, was du haben kannst auf zwei Rädern. Es wird dich 6 Milliarden Kilometer weit bringen, aber halt nicht wirklich irgendwie schöner machen. Und dann steht da danach, also nach dieser XJ600 Diversion, die sie ja dann auch noch hieß, danach, ein Modelljahr später, steht dann sowas wie eine FZS 600 Phaser mit der aktuellen YZ-Thundercat-Technik drin. Also nicht mit einem uralten luftölgekühlten Motorle, sondern mit dem aktuellen Supersportmotor auf 98 PS gedrosselt und dann so ein leichtes Fahrwerk dazu. Also das hat mich schon mega angemacht.
Thundercat, auch geiler Name für ein Motorrad, oder?
Ja.
Thundercat, nur noch getoppt von Thunder Ace, was so ultra scheiße auszusprechen war. Und ich habe immer irgendwas mit Race gelesen.
Wobei Tundera ist.
Tundera,
aber weiß ich, Thundercat natürlich auch an eine großartige Comicserie erinnert, ist aber auch egal.
So, ja, genau,
das, das war die erste, wo ich so wirklich, wirklich lange, lange verliebt drin war.
Mhm.
Und die ich dann aber irgendwie aus den Augen verloren habe, so ein bisschen. Bis jetzt, ja. Und ich will,
bis ich dich gerade gefragt habe.
Bis du mich jetzt gerade gefragt hast. Und ich werde jetzt natürlich dann direkt später mal bei mobile.de gucken. Aber ich befürchte, dass du halt wirklich nur durch verunfalltes, durchgerocktes, ungepflegtes Zeug kriegst mit 20.000 Kilometer für 800 Euro. Also ein Motorrad, geil. Was du die geil, aber wo du ja genau weißt, alte Vergaserbank, wahrscheinlich noch nie was dran gemacht, Gummiteile kriegst du nicht mehr, alles schwierig, da musst du wahrscheinlich noch mal 2,5 investieren, damit die Kiste wieder sauber dasteht. Noch nie Gabelservice gemacht, Federbein durchgejuckelt oder einfach oder kaputt oder was auch immer. Immer noch der erste Kettensatz drauf und Michelin X90 Makadam-Reifen drauf. Also alles Dinge, die du eigentlich nicht brauchst, um zum Motorrad zu fahren.
Mhm. Die du nicht nur nicht brauchst, sondern die du auf gar keinen Fall haben solltest.
Die du auf gar keinen Fall mehr haben solltest, ja. FZS 600, Problem, dass ja dann 2 Jahre später, wenn ich mich recht erinnere, sie ja umgebaut haben auf die Spitzennase von der Tausender. Und diese Stupsnase, diese mega geile, halt einfach haben sterben lassen. Und das Shame on you, Yamaha.
Shame on you.
Ja, das war toll. Später bin ich ja dann in so eine Yamaha, in so eine Japan-Cruiser-Ecke so ein bisschen mental abgedriftet.
Wir sind noch bei Traummotorrädern.
Aus der Jugend, und da sind dann plötzlich so, also Harley war ja sowieso ganz weit weg. Und früher, also wo ich
was noch, heißt ganz weit weg, war es ein Traum?
Preislich, ja, weil nämlich, wo ich aufwuchs im schönen Hettesheim, Baden, hat gegenüber der Manne gewohnt. Und der Manne war mit einer so der, ja, einer der wenigen damals Harley-Händler, der keine Harley-Händler war, sondern der ist quasi einmal im Jahr in die USA geflogen und hat sich Container vollgemacht mit neuen Harleys und auch alten Harleys und hat die rübergeholt, hat die hier in Hettesheim hergerichtet im Industriegebiet und hat dann die Dinger verkauft, also die 1HD-Modelle, die US-Modelle. Und da war ich dann als Kind oft und habe mir die ganzen Zeitschriften angesehen, auch wegen den nackten Mädels da drauf. Und da hat es mich schon ein bisschen mit Harley infiziert, aber es war natürlich ganz weit weg von irgendeiner Realität. Und dann sind plötzlich diese ganzen etwas größeren Japan-Dinger aufgetaucht, also nicht irgendwie VT 1100 Shadow von Honda, sondern irgendwie 1400er Intruder, 1500er Intruder, also richtig für damalige Verhältnisse richtig fette Japan-Teile. Und an der 1400er, da hänge ich heute noch so ein bisschen, das ist irgendwie so ein geiles Motorrad.
Okay, also du hast erst die Harley-Prospekte verklebt und dann hast
damals
du...
Damals habe ich noch nicht verklebt.
Und dann hast du 1400er Intruder cool gefunden.
Dann habe ich 1400er Intruder cool gefunden.
Ich glaube, du bist auf einem guten Weg, wieder zum Hassobjekt zu werden.
Ich bin definitiv... Nein, nice, die Sache ist die. Also von der FZS, da werden mich die Leute lieben für, weil jeder sagt, oh ja, geil, die FZS habe ich auch mal gehabt. Da warte ich jetzt einfach drauf. Die war geil, tipptopp, super toll, hätte ich gerne heute auch. Das sind die Kommentare, das weiß ich jetzt schon. Ich lese ja nicht, du wirst es mir sagen. Über die 1500er Intruder werden sie sagen, ja, ja, ganz nett, aber irgendwie nicht so geil. Über die 1400er, da werden sie alle sagen, ja, ich weiß es nicht. Also die macht mich, vor allem ich habe in den letzten Jahren so viel an den Dingern geschraubt von aus der Umgebung, dass ich die auch technisch in ihrer absoluten Wahnsinnigkeit, was die Suzukis da zusammengeklebt haben, sehr schätzen gelernt habe. Und wenn so eine 1400er Intrude, wenn die mal richtig geil eingestellt ist, Vergaser gemacht, schön Synchro, schön CO eingestellt, das ist ein richtig geiler Motor. Es macht richtig, hat kein Fahrwerk, keine Bremsen, kein gar nichts, aber schon irgendwie geil. Und ja, technisch aufregendes Motorrad, aber sonst nicht.
Ja, klingt absolut nicht nach dem, was ich jemals cool gefunden
vor
habe.
Vor allem, weil ich ja dann angefangen habe, wie gesagt, mit CX500,
ja.
XL500R, Triumph Trident 900, Daytona 900, Speed Triple 1050 und zwischendrin noch irgendwie Kleingemüse, an das ich mich jetzt gar nicht mehr so wirklich erinnere. Ist ja auch egal. Wie bin ich denn da jetzt wieder drauf gekommen?
Wir waren bei Traummotorrädern.
Ja. Und heute, ich würde mir wirklich sehr geil, sehr gerne eine Harley kaufen können. Die von letzter Woche.
Ja,
die mit dem Öl ins Fahrwerk, die mit den 150 PS. Das ist genau mein Ding. Vor allem, guck dir die Jacke an und die Lackierung.
Wird's ja schon gut drauf aussehen.
Die wird schon richtig gut drauf aussehen.
Kann ich verstehen.
Fabi Dresler. Du wirst mir jetzt gleich sagen, dass dein Traummotorrad natürlich dein erstes Motorrad war, die Bandit 600, die dieses Jahr auch noch 30 Jahre feiert, um dich dann direkt abzulenken mit irgendwas, damit du nicht über die Bandit 600 mit deinem Hurig-Enttöpfchen berichtest.
Heute reden wir noch nicht über die Bandit. Das bereite ich, also ich bereite ein großes Feature über diese Bandit vor. Die Folge wird vermutlich so 90 oder 190 Minuten dauern. Und wir werden darüber sprechen und du wirst es aushalten.
Wird es ein Blu-ray Big Pack geben? Ja.
Aber heute, nee, mein Traummotorrad der Jugend ist natürlich viel, viel später als deins, weil ich nicht so furchtbar alt bin. Es gab einige, aber ich stand schon hauptsächlich auf große Naked Bikes, muss ich sagen. War geil.
Was für ein Baujahr bist du?
92.
Das heißt, du warst wachsweich 2,8, so vor den Dingern gestanden.
Ja, genau, da habe ich so ein bisschen geträumt.
Okay.
Und die großen Träume hießen damals Benelli TNT 1130 oder Moto Morini Corsaro 1200 Veloce.
Absolut nachvollziehbaren Grün.
Ja, so voll geil, viel Leistung, italienisch, sieht cool aus. Die TNT bitte in der Kaffee Racer Version, in der goldenen.
Oh, Gold. Oh, geil.
Ja, super cool. Fände ich heute auch noch cool. Und das hat mich abgeholt. Es waren diese bisschen über 130 PS Naked Bikes damals. Da hat man schon gedacht, brutal.
Ja, aber und, so Killer 130 PS.
Ja, genau.
Ohne Traktion, ohne Scheiß.
Genau.
Kacke
so auf die Fresse Dinger.
Ja.
Richtig cool. Fand ich mega gut. Fände ich heute auch noch gut. Ich bin leider beide Motorräder noch nie gefahren, weil ich sollte mal einen, oder ich war dabei, kurz davor einen Vergleichstest zu machen mit so Bestands- auf die Fresse Naked Bikes und da waren genau diese beiden auch dabei, Corsaro und TNT. Und ich habe mir leider 3 Tage vorher beim Supermotofahren den Daumen gebrochen und dann ist dieser Test, dieser Kelch an mir vorbeigegangen.
Daumen hoch.
Ja, finde ich traurig. Macht mich immer noch traurig.
Ich denke, dass es in dem Fall vielleicht auch zumindest die Hälfte davon Never Meet Your Hero war.
Ja,
ich denke, so eine TNT hätte dich wirklich geerdet.
Ja, ja.
Ich glaube allerdings, die Moto Morini sind deutlich verkannt.
Die ersten sollen richtig geil gewesen sein.
Also dieser neue Motor, der dem schwebt ja so dieser Nimbus der Unsterblichkeit irgendwie mit, während ja der Benelli Dreizylinder ja irgendwie, wenn er nicht beim Alex Klose, Maniac Motors, der war Spezialist, der hat diese ganzen Dreizylinder von Benelli gerichtet, weil da irgendwas mit dem Lichtmaschinen-Kupplungsantrieb war. Das war irgendwie, also da sind ständig die Motoren auseinandergeflogen. Und der hat die gerichtet. Und ich glaube, wenn du keine gerichtete hast, und die richtet dich dann hin.
Ja, und bei der musst du ja eben im Benzinkanister auf dem Rücken rumfahren. Das ist ja auch das nächste Thema.
Vor allem hast du den ja über das Abgas direkt wieder gefüllt. Mhm. Das war ja, glaube ich, die erste Modellpflege, wo dann der Lüpsi dran kam, weil irgendwie jeder nach Abgas gestunken hat.
Ja.
Weil damals ist ja im Prinzip fast so viel Sprit hinten rausgeflossen wie oben rein.
Ja, Tatsache. Das war Kühlung. Logisch.
Ja.
Ja, nee, Benelli TNT oder die, das waren meine beiden Motorräder. Aber du hast gerade schon das Never Meet Your Hero angesprochen. Das müssen wir jetzt zum Schluss noch reinquetschen.
Ja,
das haben
wir sind schon bei 45 Minuten. Also.
Das haben wir nämlich letztes Mal ja angeteasert, Never Meet Your Hero.
Ja.
Habe ich mir Gedanken zugemacht. Und Never Meet Your Hero verbindet bei mir das absolut größte Traummotorrad und das meiner Meinung nach schönste Motorrad, was man kaufen kann, mit der Gewissheit, dass ich es eigentlich nur anschauen möchte.
Du redest mit Sicherheit von einer MV Augusta.
Nein.
Ah, was?
Nein.
Was denn dann?
Ich rede von einer Norton V4SV.
Ach du Scheiße.
Ja. Das ist meiner Meinung nach das schönste Motorrad, was jemals gebaut war. Das schönste Sportmotorrad. Ich finde das unfassbar geil in diesem Silber mit dem farbigen Union Jack hinten drauf. Guckt euch das gerne mal an. Ich habe heute erst wieder geguckt, 44.000 Pfund steht da gerade. Aber ich weiß nicht, also bei Norton weiß man ja auch nicht, ob man Geld überweist und dann ein Motorrad bekommt oder ob man Geld überweist und dann ein paar Jahre auf nichts wartet.
Ich denke, seitdem TVS da wirklich drin ist und da auch ordentlich aufgeräumt wurde, ist die Chance groß, dass du tatsächlich ein funktionierendes Motorrad kriegst.
Mehr oder weniger.
Nur wann?
Genau, und das ist ja auch tatsächlich dann alle, die eine bekommen haben, haben dann ja auch mal eine Bastelbude bekommen.
Die gerne mal abgebrannt ist oder Probleme hatte mit dem Benzin?
Genau, auf der Isle of Man ist sie mal gefahren. Ich weiß gar nicht, wer der Fahrer damals war.
Dunlop.
Die sind aber mit Aprilia-Motoren gefahren.
Ja gut, irgendein
die haben dann einen V4 reingebaut, der funktioniert hat. Ja. So. Und das
mutig,
ist
dann einen Aprilia-Motor reinzubauen. Ja. Shame on me.
Ja,
nee, das ist auch ein brutales Klischee, dass Aprilia nichts taugt und nichts heben würde. Ich glaube.
Ja, das könnte ein Klischee für nächste Woche werden.
Das könnte ein Klischee für nächste Woche werden, ja, genau.
Ja. Ja, das ist mein.
Das Klischee der Woche.
Ja. Das ist mein Never Meet Your Hero Motorrad. Was ist deins?
Ja, weil du es dann. Also jetzt schon ausschließt, dass du es eigentlich gar nicht fahren willst, weil du wirklich dann denkst, das ist mein Never Meet Your Hero Moment?
Also, pass auf. Dieses Motorrad ist so teuer, dass ich es mir niemals in meinem Leben voraussichtlich kaufen werden kann.
Punkt 1.
So. Und jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich dieses Motorrad einmal fahren, um es danach nicht mehr so anzugeiern, oder möchte ich es weiter angeiern und geil finden?
Das ist, ich denke, in der griechischen Tragödie würde man das ein Dilemma nennen.
So.
Aber jetzt komme ich.
Erzähl mir dein Dilemma.
Jetzt komme ich. Fabi Dresler, was nochmal genau ist dein Job?
Ich bin Motorradtester.
Meinst du nicht?
Ich mache das beruflich.
Ja, du machst das beruflich und du machst es gut, wie man so hört. Meinst du nicht, das wäre jetzt mal so der Dreh? Auf der anderen Seite, wenn es halt keine Motorräder gibt, dann gibt es halt keine Motorräder, ne? Mein Never Meet Your Hero, ja, den hatte ich ja im Prinzip schon erzählt. XJR 1300. Ich fand die schon immer geil, egal in welcher Version, also noch als normales Naked Bike. Dann natürlich die erste SP mit der Kenny, wie heißt er?
Robert.
Lackierung, die war natürlich schon geil. Und dann diese Fahrt auf dieser Coffee Racer Gedöns da mit Einspritzung. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das war wirklich, wirklich, ich war so on fire für dieses Motor. Ich habe mich so gefreut, dass ich die mitnehmen darf. Und dreh am Gas und denk so, ja gut, gerade wenn man halt um den sechsten Gang anfährt, passiert halt auch nichts. Ne? Aber es war halt leider dann doch. Das war wirklich schade. Das hat mich wirklich innerlich zerrissen.
Hm.
Ich bin dieses Wrack,
ja,
das vor dir sitzt.
Wegen der XJR
13. Wegen dieses XJR.
Und again, shame on you, Yamaha.
Shame on you, Yamaha.
Guckt, was ihr geschaffen habt.
Das war wirklich prägend.
Mhm.
Aber ich kann auch eine andere Geschichte erzählen. Nämlich never meet your epic fail, weil es dich umdrehen kann. Also Motorrad, wo du immer gesagt hast, da lasse ich auf jeden Fall die Finger weg, das kann nichts taugen.
Mhm.
Hatte ich nämlich immer so, und das ist ja heute noch ein Klischee, MV Augusta, deswegen kam ich ja vorhin drauf.
Ja.
Und da hatte ich nämlich meinen Moment, ich hatte irgendwann mal eine Geschichte gemacht, keine Ahnung, irgendwelche Jahre von dieser 57er Brutale, die da kam, dann irgendwann mal. S und Horo und dieser ganze Kladderadatsch da. Und dann bin ich mit einem schweizerischen Leser in Kontakt gekommen, dem Django. Und der hat so ein Ding und hat da irgendwie auf den Motor über 100.000 Kilometer draufgefahren, ohne Probleme. Nur so ein bisschen Elektronikprobleme und hier mal Gedöns und halt Verschleiß wie die Sau und halt Werkstattpreise, dass das nur so kracht. Und dann wollte ich so. Ist halt so. Wer hätte gedacht, dass ein MV, würde, wenn ich dir heute sagen würde, du, der neue MV-Motor fährt mechanisch 100.000 Kilometer ohne Probleme, du würdest mich lachend in einweisen.
Nö. Würde ich dir glatt glauben.
Was? Mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben hier, mit Motoren kaputt auf der Parabolika Hockenheim?
Ja, aber wer fährt denn schon Parabolika Hockenheim mit seiner MV? Also.
Ich verstehe. Auf jeden Fall hatte ich mir dann so eine 57er vom damaligen noch MV-Händler in Mannheim geholt und bin die gefahren und war so begeistert.
Das war eine präelektronische Assistenten-MV.
Das war eine präelektronische Assistenten-MV. Dieses Motorrad hat mich so begeistert. Wie dieser Motor, wie mich der abgeholt hat mit seiner unten nichts, oben alles Abstimmung. Der hat bis 14.000 gedreht und, Spoiler, du musst es tun, weil sonst passiert halt auch nichts. Aber das war
ja gut, das bis heute so.
Unglaubliches Fahrerlebnis. Und da war ich echt ein bisschen geil auf das Motorrad. Und habe auch echt geguckt, ob es vielleicht irgendwo. Und da war dann auch eine Zeit, wo ich tatsächlich auf dem Parkplatz oft so diese ersten Vierzylinder-Generationen hatten, also auch 29, 1098, dieser ganze Kladderadatsch, ja. Und die es ja damals schon für Preise gab, wo du heute sagst, oh, hätte ich mir doch lieber mal vor 10 Jahren 10 Stück gekauft. So ist es halt. Also nicht nur Never Meet Your Hero ist eine Gefahr.
Sondern auch die andersrum Überraschung.
Never Meet Your, was ist ein Hero? Never Meet Your Villain oder irgendwie sowas. Auch das ist eine Gefahr. Möchtest du zu diesem großartigen Thema noch etwas beitragen, Papi Dressler?
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche. Oh, guck mal, Fiedrä schüttelt schon den Kopf. Wie viel haben wir denn? Viel.
Aber die Hälfte davon war auch Quatsch.
Die Hälfte davon war auch Quatsch und die andere Hälfte war super.
So, mein Bier ist auch fast leer. Wir haben eine Bierlinge gequatscht. So.
Stößchen.
Schaut uns auf YouTube, hört uns auf Spotify. Ich muss so eine Abmoderation immer machen. Das wurde mir aufgetragen.
Ja. So. Du musst Stößchen, auch noch Insta-Teaser machen. Und Random German Bread.
Genau, schreib uns.
Schreib uns, aber nur einer.
Einer.
So. Wenn es 75 werden, losen wir nochmal.
Bis nächste Woche.
Au revoir.